Willkommen zu BET, Energie weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energiewirtschaft.
Hier sprechen wir über Trends, Herausforderungen und Ideen aus der Energiewirtschaft. Verständlich, offen und mit unterschiedlichen Perspektiven.
Ich bin Lukas.
Und ich bin Sebastian. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist der 26. Januar 2026 und heute geht es darum, wohin die Reise der Elektromobilität geht.
Wir freuen uns, dass wir heute Hauke Hinrichs begrüßen dürfen, Geschäftsführer von Smatrix.
Lieber Sebastian, lieber Lukas, Servus und Grüß Gott aus Wien. Ich freue mich ebenso.
Schön, dass ihr uns immer noch zuhört. Wir möchten euch heute auf den aktuellen Stand bringen und diskutieren, was 2026 für die Elektromobilität für uns so ansteht. Welche Trends zeichnen sich ab? Was gibt die Technik her? Was passiert regulatorisch? Was macht vielleicht auch der Markt? Los geht's, steigen wir ein. Hauke, du hast ja schon während des Studiums und damit sehr früh entschieden, dass das vielleicht deins ist, Elektromobilität. Wie kam es dazu und was hat dich damals fasziniert und was treibt dich gegebenenfalls heute auch noch an?
Als Elektrotechniker der RWTH Aachen, als Wirtschaftsingenieur, bin ich natürlich einfach von der grundsätzlichen Effizienz der Elektromobilität überzeugt. Es gibt nichts Effizienteres. 70-90% der Primärenergie kommt auch bei den Rädern an und es ist die einzige Möglichkeit, wirklich den Verkehr nachhaltig und kostengünstig zu dekarbonisieren. Des Weiteren durfte ich schon vor 13, 14 Jahren den ersten Tesla fahren. Damals war es noch ein Lotus Elise, umgebaut mit Laptop-Akkus. Und die Beschleunigung hat mich sowas von begeistert, dass ich auch wusste, Elektromobilität macht Spaß. Und nicht zuletzt ist Elektromobilität genau der Anwendungsbaustein für Smart Metering, für Smart Home und auch für zukünftige energiewirtschaftliche Anwendungen. Und deswegen mache ich es mit Herzblut seit 14 Jahren.
Kann ich dich nur drin unterstützen in der Ansicht und finde ich total spannend. Und du hast ja das Vergnügen, seit einigen Jahren nun an der Spitze von Smatrix stehen zu dürfen, einem der größten Player im EV-Charging-Markt in Deutschland und Österreich. Erzähl uns kurz, was ihr aktuell im Portfolio habt und was ihr so vorhabt in den kommenden Jahren.
Also de facto sind wir One-Stop-Shop für Elektromobilität. Wir planen, bauen, wir betreiben von der Hotline bis hin zur Wartung und haben IT-Systeme bis hin zur Abrechnung, kümmern uns also 360 Grad um die Ladesäule herum für B2B-Kunden, also Unternehmenskunden, aber auch für große Ladesäulennetzwerke. Unsere zukünftige Ausrichtung geht natürlich in die Energiewirtschaft, also de facto Ladesäule bauen war gestern. Zukünftig ist die intelligente Integration von Payment-Systemen in die Energiewirtschaft, aber auch die energiewirtschaftliche Nutzung von der Elektromobilität genau das, was wir machen wollen.
Man hört ja immer so von 150 kW zu 400 kW und darüber hinaus. Wo liegen denn aus deiner Sicht heute realistisch die Grenzen im Pkw-Schnellladen? Und was ist aus deiner Sicht ehrlicherweise dann Marketing und ist in den nächsten 5 Jahren Zukunftsmusik?
Also wir bauen heute Ladeinfrastrukturen mit bis zu 400 kW, Peakleistung, Lukas, wie du richtig sagst. Einige Fahrzeuge, ganz, ganz wenige, können diese Peakleistung heute auch für 1-2 Minuten halten, dann fallen sie ab. Wir sehen selbst bei den neuesten 800-Volt-Fahrzeugen, also die der neuen Generation, trotzdem immer noch durchschnittliche Ladeleistung von 150 bis 200 kW, von 20 bis 80%. Und ich glaube, es wird noch im Pkw-Bereich ein paar kW nach oben gehen. Also ich denke mal so bei 500 kW wird das so asymptotisch sich einem Ende nähern, weil dann ist man wirklich bei 2 Minuten für 500 Kilometer laden. Und de facto, da dauert der Pitstop am Pissoir oder das Essen holen länger als der Ladevorgang selber. Und irgendwann kommt es auch so teuer und wird nicht mehr ökonomisch. Und ich glaube, dieses Megawatt-Laden, was ja durch diese Blade-Batterie in China gerade eine große Diskussion ist, wo wirklich PKWs bis zu einem MW in Testumgebung heute schon geladen werden können, da glaube ich, wird es nicht so Einzug erhalten in Europa, in Deutschland, Österreich, sondern das, was für Megametropolen von 20, 30, 40 Millionen Einwohnern, wo man wirklich 1-2 Minuten lädt und 100 Fahrzeuge in der Schlange stehen. Also ich glaube, da wird es nicht ganz hingehen, aber auf 500 kW werden wir sicherlich noch kommen.
Da kann ich dir als E-Autofahrer selber auch zustimmen, dass tatsächlich auch einfach Ladegeschwindigkeiten von 150, 200 kW eigentlich für den Alltag vollkommen ausreichend sind. Was ich aber auch häufig noch sehe, sind Ladestandorte, wo dann sogar dran steht an den Ladesäulen, wir arbeiten dran, dass die Leistung noch mehr wird, was ja häufig auch am Netzanschluss als limitierenden Faktor liegt. Kannst du dazu was sagen, wie du dieses Thema wahrnimmst? Wie ist das bei euch bei den Standorten? Welche Rolle spielen die Netzanschlüsse und auch die Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern dort?
Ich glaube, das ist das Um und Auf. Also ohne Netz geht heute nichts. Die Ladeparks der neuen Generation wird natürlich alles konsequent auf Mittelspannung ausgelegt. 2, 3, 4 MVA, die heute auch gebaut werden bei großen Ladeparks. Und da haben wir auch genug Netzreserveleistungen. Und die ersten Ladeparks, die wir vielleicht vor 3, 4 Jahren alle miteinander gebaut haben, kommen vielleicht wirklich zu einem Ende, wo man vielleicht nur 300, 400 kW Netzanschlussleistung hat. Und auch die Standorte werden dann überplant und neu gebaut, sodass wir mit der Infrastruktur eigentlich immer auf dem Stand der Technik sind und auch mit der Infrastruktur. Und das ist es ja auch bei der Elektromobilität. Uns fehlt keine Infrastruktur in Deutschland, Österreich. Uns fehlen die Fahrzeuge.
Das heißt, teilweise noch vor der technischen Lebensdauer oder dem Ende der technischen Lebensdauer der Standorte baut ihr teilweise schon zurück und neu wieder auf, um einfach auf dem aktuellen Stand zu sein?
Oder erweitern. Also die Hardware, die wir gebaut haben in den letzten Jahren, ist grundsätzlich 300 kW Peakleistung. Da ist man schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, welches Auto macht heute 300 kW im Winter? Würde ich mich fast trauen, fast gar keins. Von daher erweitern wir im Moment. Die Dinge, die wir überplanen, sind eher 10 Jahre alt und die sind am Ende der Lebensdauer. Also die alten 50 kW Standorte, wo wir zum Beispiel 70 Stück bei der Gesellschaft Smatrix ENBW, was eine Tochtergesellschaft ist, der Smatrix und der ENBW in Österreich gebaut haben, die sind reif für einen Neubau.
Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit über PKWs gesprochen und da stimme ich euch beiden total zu, dass da auch meine Erfahrung ist mit dem eigenen Elektroauto, dass da das Laden beim Schnelllader echt schon ausreichend schnell ist, wenn man sich ganz ehrlich macht gegenüber einem normalen Verbrenner. Kommen wir zum LKW. Wie siehst du LKWs und Elektro-Charging? Ist das realistisch? Bedarf das einer weiteren Infrastruktur? Oder ist das ein Thema, was man als Zukunftskonzept quasi auf Papier haben kann, auf PowerPoint, aber halt sich nie realisieren wird?
Also ein ganz klares Ja auf alle deine drei Antworten. E-LKWs werden sich meiner Meinung nach langfristig auch durchsetzen. Wir sehen heute schon stärkere Wachstumsraten als beim PKW. In China habe ich jetzt gelesen, die Tage werden mehr E-LKWs zugelassen als Verbrennungsfahrzeuge. Also auch da ist der Markt uns voraus. Und da der E-Fahrzeugmarkt schneller durchdreht, das heißt, dass die am Ende ihrer Lebensphase sind, setzt sich Elektromobilität auch schneller bei den E-LKWs durch. Es braucht gewisse neue Infrastruktur, die sehe ich aber eher im Depot-Charging, also dort, wo der LKW startet, wo er terminiert, sehe ich stark dort, wo Logistik-Hubs sind, also wo er intelligent zwischenladen kann. Und de facto, the tip of the iceberg, the cherry cake, wird das öffentliche Schnellladen sein und insbesondere da das Megawatt-Chargen. Heute, bei den Anwendungsfällen, die wir heute haben, brauchen wir es de facto nicht. Jeder LKW muss nach 4,5 Stunden, 45 Minuten stehen. Und wenn ich damit 400 kW lade, habe ich dann auch nochmal 300 bis 400 neue Kilometer Reichweite in meinem LKW und ich fahre mit 600 Kilowattstunden Batterie los und muss dann wieder innerhalb von 4,5 Stunden wieder stehen. Das Ganze ist dann nach 9 Stunden vorbei und das nennt man einen LKW-Tag. Von daher können wir heute bei den Reichweiten, bei den Distanzen gut auch mit dem CCS-Stecker umgehen. Ich glaube aber, dass sich das langsam entwickeln wird und dass der Champagner der Elektromobilität, das Megawatt-Starchen, vielleicht an ganz, ganz neuralgischen Punkten zum Einsatz kommt. Also wenn wirklich der 40-Tonner vom Skagerrak ans Schwarze Meer fährt, aber da brauche ich selbst noch ein paar Jahre, um das zu erleben.
Super. Und dann mal vielleicht einen kleinen Einblick in eure Praxis, das Day-to-Day-Business. Für einen neuen Schnellladepark, wie muss ich mir das vorstellen als Laie? Was sind da so Vorlaufzeiten von der initialen Idee, vielleicht zu einem Flächenscouting, wo kann man das hinmachen, Netzanschluss, die Genehmigungen, die Verträge mit allen Playern und, bis ihr dann tatsächlich das Ding eröffnet und quasi bei LinkedIn postet, neuer Park online. Erklär mal.
Das kommt ganz drauf an, wie es immer so schön heißt. Also Durchlaufzeiten bei Brownfield nennen wir das, also wo schon Bestandsinfrastruktur da ist, wo Parkplätze da sind, wo wir vielleicht einen Netzanschluss in der Mittelspannung schon haben und gegebenenfalls in Österreich 400 kW aus der Niederspannungsseite des Trafos bekommen, können wir auch mal im halben Jahr soweit sein. Aber so typische Durchlaufzeiten, wenn wir neu bauen, also wenn die NBW, meine Mutter in Deutschland neu baut, aber auch wir hier in Österreich, hat man sicherlich Durchlaufzeiten von 2 Jahren und mehr. Also ein Jahr Planung, ein Jahr Genehmigung, also von Lärmschutzgutachten über Lichtemissionsschutzgutachten, über Verkehrsgutachten, bis man dann beim Endgegner, dem Verteilnetzbetreiber ist. Und der muss entsprechend 2 bis 4 MVA hinbringen und das dauert nochmal ein Jahr. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann ist man locker bei 2 Jahren und mehr. Und das ist Realität.
Spannend. Und kommen wir mal zum Thema, was natürlich so uns Elektroautofahrer im täglichen Leben interessiert. Preislogik. Was glaubst du, wo geht da die Reise hin? Ne? KWH-Preis, Blockiergebühr, dynamische Preise. Ne? Was ist da fair? Was ist tatsächlich auch wirksam? Was funktioniert? Was ist vielleicht auch, was erzeugt vielleicht auch mal einen Shitstorm? Was erwartest du, was sich da perspektivisch durchsetzt? Und wie sieht das Bezahlen der Zukunft eigentlich da aus?
Ist ein ganz lieber Trend und ganz witzig anzusehen, was sich da getan hat. Ich habe mal vor 12 bis 14 Jahren im wunderschönen Aachen in der Kaiserstadt angefangen, jedem Plastikkarten in die Hand zu drücken und gesagt, hier hast du die Ladekarte, fahr durch ganz Europa. Das ist heute immer noch so und das wird sicherlich auch bei Unternehmensfahrern, also Dienstwagenfahrerinnen und Dienstwagenfahrern so bleiben, dass man wie in der Telekom Subscriber-basierte Modelle hat. Dort tangieren wir weiterhin in klassische Fixpreise. Also ich möchte eigentlich wissen, was ich wo bezahle und das halt einheitlich. Ich möchte eigentlich auch gar keine Roaming-Gebühren. Ich glaube, da sind die Einfachheit und Klarheit von Preismodellen diejenigen, die auch obsiegen werden. Das heißt, wenn ich eine Ladekarte habe, wenn ich einen langfristigen Vertrag habe. Allerdings sehen wir jetzt in den letzten Jahren zusehen, wo wir auch als Matrix ganz ehrlich drauf setzen, ein Trend zum Direct Payment. Nicht nur, dass die Europäische Union vorschreibt, Ladesäulen über 50 kW müssen mit Payment Terminals, mit Kreditkarten ausgerüstet werden. Da sehen wir auch ganz klar den Trend hin zu punktuellen Pricing, zu dynamischen Pricing. Also wie man heute gelernt ist gelernt, eine Tankstelle sieht mit verschiedenen Preisen, so wird man auch zukünftig, da bin ich mir ganz, ganz sicher, auch Standorte mit dynamischen Preisen sehen. Und da gilt sowohl das standortabhängige dynamische Pricing als auch die energiewirtschaftliche Komponente, also Day-Ahead, Intraday-Marktoptimierung, werden hier eine Rolle spielen. Und der Preis wird zumindest beim Ad-Hoc-Payment und für B2C definitiv immer interessanter.
Eine wichtige Komponente im Preisgefüge ist ja die Blockiergebühr, die Lukas auch angesprochen hat. Da kann ich auch ein Lied von singen als E-Autofahrer und ärgere mich aber teilweise auch gerade über Normalladestandorte, wo man dann nachts im schlimmsten Falle Blockiergebühren zahlen muss. In Deutschland sehen wir, dass im Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 auch schon reingeschrieben wurde, dass eben da eine neue Regulierung kommen soll, um entsprechend gerade über Nachtblockiergebühren auch auszusetzen. Wie siehst du das Thema, vielleicht auch gerade in der Abstufung AC und DC-Laden?
Also ich glaube, bei DC und HPC ist die Blockiergebühr kaum relevant. Das sehen wir auch bei den Blockiergebühren, die wir einheben. Bei AC ist es genauso und kann ich es auch vollkommen nachvollziehen, wenn ich am Hotel bin und da stehe ich nicht nach 8 Stunden auf oder nach 4 Stunden und stecke mein Auto aus, nur weil mein Auto voll ist. Dort haben wir heute schon in Österreich zum Beispiel auch so dynamische Tarife, zeitdynamisch, also dass die Nacht dann rausgenommen wird. Und ich glaube, das wird sich auch zukünftig durchsetzen, wenn das liebe Eichrecht nicht wäre. Das heißt, wenn man ein Stück weit eine Preisdynamik mit einer Zeitdynamik kombiniert, woher weiß ich dann ganz genau, dass um 22 Uhr vielleicht die Kilowattstunde günstiger geworden ist und die Blockiergebühr angefangen hat. Also muss ich das auch wieder nachweisen. Also der Teufel steckt im Detail. Technisch, glaube ich, ist es grundsätzlich machbar, aber es ist noch nicht so weit, dass es im Massenmarkt ausgerollt werden kann.
Aber habe ich gerade richtig verstanden, dass tatsächlich die Einnahmen aus der Blockiergebühr für euch im Verhältnis gar nicht so sehr ins Gewicht fallen?
Bei HPC, also wir haben tolle Standorte, wunderschöne Standorte, aber ich stehe auch selber an der Autobahn, nur solange ich wirklich muss.
Und grundsätzlich vielleicht auch das Thema Normalladen versus Schnellladen. Wir beobachten ja gerade im Markt, dass tatsächlich die Schnelllader doch sehr stark zugenommen haben, gute Wachstumsraten aufzeigen, häufig ja auch wirklich dann die Standorte sind, die als erstes profitabel werden. Etwas schwieriger im Bereich Normalladen. Trotzdem würde ich sagen, auch wieder aus eigener Erfahrung, dass ja eine gut ausgebaute Normalladeinfrastruktur doch auch sehr wichtig ist, gerade eben für Leute, die zu Hause nicht selber laden können. Siehst du noch eine Zukunft für das Normalladen oder werden wir irgendwann de facto fast überall nur noch Schnelllader haben? Oder manche Unternehmen denken ja auch schon Richtung Schnelllader-Hubs. Also ich fahre dann nicht mehr an die Tankstelle, sondern am Sonntag vielleicht eine halbe Stunde zum Autoladen irgendwo am Stadtrand. Wie siehst du das?
Noch nicht nur am Wochenende zum Stadtrand, sondern auch unter Woche um 17 Uhr zum Beispiel zum Rewe. Also da gibt es geniale Use Cases, die sich perfekt überlagern und diesen Use Case laden. Auch in Richtung Schnellladen in der City ausbauen. Und bei uns steht ganz klar im Programm, City Hubs zu bauen. Wir haben in Wien die Hälfte der HPC-Ladeinfrastruktur zum Beispiel gebaut und sehen auch, dass das ganz klar nach oben geht. Und ich glaube, das öffentliche AC-Laden, mit dem ich auch damals in Aachen angefangen habe, die liebe, gute alte Bürgermeistersäule für 10.000 Euro, zwei AC-Ladepunkte mit 11 kW. Ich finde es auch cool, weil dann habe ich den schönsten Parkplatz, aber brauchen tue ich es nicht. Und ich glaube, das ist ein politischer Wille der Kommune, wie sehr ich den öffentlichen Raum politisch auch für Elektromobilität reservieren möchte. Dann macht für mich AC auch absolut Sinn und ist schick, aber ist definitiv nur eine Ergänzung. Und im Moment glaube ich an den Trend der Hub-DC-Infrastrukturen, wo man eben zum Laden gleich tanken mit einer netten Geschichte nebenbei, also einkaufen, das kombinieren kann.
Spitze. Und du hast es eben schon angesprochen, es ist irgendwie so der No-Brainer, abgesehen vom Hochlauf der Elektroauto-Fahrzeuganzahl, was natürlich absolut wichtig ist für jemanden mit deinem Geschäftsmodell. Was ist aus deiner Sicht ansonsten noch relevant aus technischer oder regulatorischer Sicht, was sich so weiterentwickeln muss, dringend, damit dieses Thema auch insgesamt weiterhin Erfolg wird?
Also ich glaube, reguliert haben wir ja genug und viel und ist ja, glaube ich, auch die absolute Expertise von Deutschen und Österreichern. Ich glaube, wir müssen jetzt skalieren und die Fahrzeuge müssen auf den Markt kommen. Die deutsche Bundesregierung unterstützt das jetzt durch die neuen Kaufprämien sozial abgefedert. Vollkommen richtig. Und nochmal, wir haben geliefert, die Ladeinfrastrukturbranche hat geliefert, NBW in Deutschland hat overperformed. Jetzt müssen bitte mal die Fahrzeuge kommen und es gibt keine Ausrede gegen Elektromobilität mehr.
Ein Thema, was wir dazu noch diskutieren gerade, ist natürlich das Thema bidirektionales Laden. Das heißt also auch Vehicle-to-Grid, Vehicle-to-Home. Das ist sicherlich eher was für die Ladesäule zu Hause oder für die Wallbox zu Hause. Trotzdem vielleicht die Frage, kannst du dir auch im öffentlichen oder halböffentlichen Bereich Use Cases vorstellen, wo das Thema eine Rolle spielen könnte in Zukunft?
Im halböffentlichen, öffentlichen Bereich glaube ich nicht. Weil da will ich einfach nur sehr, sehr viel Energie, Strom in kurzer Zeit bekommen. Da hat man eher so Peak-Shaving-Ansätze mit lokalen Pufferbatterien, die ich mir da sehr, sehr gut vorstellen kann, mit Direktleitungen von PV-Parks oder einem Wasserkraftwerk. Ich glaube, da spielt die Musik und da verdient man auch. Wenn ich mir da eine eigene Stromversorgung aufbaue mit 300-400 kW Peak, dann macht das auch Sinn beim Schnellladepark. Ich glaube, die energiewirtschaftliche Tangente wird zu Hause sicherlich über das Vehicle to Home heute kommen. Es wird nicht über die AC-Box kommen, weil das wird die Fahrzeugpreise treiben. Es wird über DC-Wallboxen kommen. Und ich glaube, das größte Potenzial für Vehicle to X-Anwendung kommt definitiv in großen Flotten, kommt definitiv über die Logistik, wo das auch wirklich Spaß macht. Deutschland hat den Weg frei gemacht bei der Regulatorik Ende letzten Jahres. Thema Netzentgelte, also Wegfall der Netzentgelte bei Rückspeisung, wird sicherlich dieses Jahr entwickelt werden. Wir werden Ende des Jahres auch erste größere flächendeckenden Rollouts haben. Und vielleicht wird 2027, 2028 das große Jahr von wirtschaftlichen Anwendungen von Vehicle to Grid im Depot werden.
Ja, wir werden es beobachten, drücken da auch ein Stück weit die Daumen, dass das funktioniert als spannender Use Case. Vielleicht zoomen wir mal ein bisschen raus. Wir haben ja jetzt sehr viel über die E-Mobilität gesprochen. Spannend ist ja aber auch, wie wir in der Einleitung gesagt haben, dass du jetzt in Österreich sitzt, also auch den österreichischen Energiemarkt sehr gut kennst. Was würdest du denn sagen mit Blick von einigen Jahren Erfahrung dort jetzt, was in der Energiewirtschaft in Österreich anders funktioniert als beispielsweise in Deutschland?
Also normal sagt man immer, Deutschland durch 10 ist Österreich, bei Einwohnern Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und bei Scheidungen alles immer durch 10. Nur sogar bei dem Thema Verteilnetzbetreiber, wo man glaubt, in Deutschland über 850 geht nicht mehr, haben wir in Österreich 120. Das heißt, wir haben noch 50% mal mehr Verteilnetzbetreiber als im de facto Flickenteppich Deutschland. Also es ist noch kleinteiliger. In Österreich. Es gibt Landes-EVUs, die den Markt dominieren. Es gibt nur einen wesentlichen Player in der Energiewirtschaft und das ist der Verbund. Also meine österreichische Mutterfirma, NBW, ist meine deutsche Mutterfirma. Und da sieht man ganz klar, außer Verbund gibt es nichts im Markt. Und dann gibt es einen riesen politisch getriebenen Landes-EVU-Teil, zumeist alle im Besitz der Länder, also der Bundesländer. In Österreich, also es ist viel, viel politischer, viel, viel kleinteiliger und entsprechend aufwendiger und den Lokalkalorit muss man auch so ein bisschen haben. Also wenn man als Wiener in Tirol einen Netzanschluss haben möchte, dann kann das sehr lang dauern.
Das mag ja vielleicht auch ein Stück weit sogar an der Topologie liegen, wenn man sich das vorstellt, dass man über Bergketten hinweg dann Verteilnetze bauen müsste, ist es sicherlich etwas schwieriger, als wenn ich eben sagen kann, ich habe hier mein Tal mit ein, zwei Dörfern, die ich entsprechend dann versorgen kann. Das spielt wahrscheinlich eine Rolle dabei, oder?
Also im Westen von Österreich definitiv. Also da gibt es auch Städte, wo ein Ringschluss fehlt. Oder wo wirklich N-1-Kriterien heute verletzt werden, bewusst, weil es einfach nicht anders geht und weil de facto dort die Ausbaupläne über Jahre dauern und einmal kurz durch den Felsen sprengen nicht ganz so einfach ist. Gilt für den Westen, für den Osten weniger, aber trotzdem kann man grundsätzlich sagen, Österreich ist noch kleinteiliger und aufwendiger in der Abwicklung als Deutschland.
Was ja aber ähnlich ist oder genauso ist, ist, dass beide Teil der Europäischen Union sind. Das heißt also auch der Regulierung unterliegen, die aus dem Bereich kommen. Deswegen wahrscheinlich schon deshalb auch viele Gemeinsamkeiten im energiewirtschaftlichen Bereich. Trotzdem haben wir gesehen, es gibt auch genau die Unterschiede, die du gerade beschrieben hast. Vielleicht auch die Frage dann mit Blick auf die nationale Regulierung. Was findest du, läuft denn vielleicht in Österreich sogar gerade besser als in Deutschland? Was vielleicht aber auch nicht so gut?
Also ich glaube, in Österreich läuft grundsätzlich besser, dass man schneller einen Kompromiss findet und pragmatischer mit den Themen umgeht. Mag auch ein bisschen der Größe geschuldet sein, dass sich ja jeder kennt. Hat auch wieder Nachteile, also Stichwort verhabert und doch, man kennt sich doch ein bisschen zu gut. Das ist auch ganz beliebt hier in Österreich. Aber das haben sie uns definitiv voraus, die Österreicher. Deutschland ist sehr kopflastig, sehr verordnungslastig. Es wird lange über irgendwelche Regulierung gerungen und über Gesetzestexte, die dann runterfallen, sehr viel Lobbyismus und da sind die Wege in Österreich wesentlich kürzer und in Deutschland viel zu lang.
Ich kenne das selber auch so ein bisschen aus eigenen Auslandsaufenthalten, dass man dann aus dem Ausland nochmal eine andere Perspektive auch auf die eigene Heimat bekommt, also auf Deutschland in dem Falle. Deswegen würde ich auch da nochmal gerne nachhaken wollen, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, was würdest du jetzt von außen vielleicht betrachtet sagen, sind denn die großen Fehler vielleicht, die man gemacht hat in den letzten Jahren, beziehungsweise was hat nicht so gut geklappt? Und auch wieder andersrum, was sind vielleicht die Sachen, die gut funktionieren und wo du sagst, da können auch Nachbarländer wiederum sich eine Scheibe von abschneiden?
Ich glaube, aus meiner Sicht, was ich auch live mitbekommen habe in den letzten 15 Jahren Energiewirtschaft, ich glaube, das Thema Smart Metering haben wir wirklich auf Österreich gesagt verschissen. Ich habe selber Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Aachen vor 12 Jahren gemacht, wo wir mit einem Tablet über dynamische Preise Waschmaschinen steuern können. Das heißt, an der Technik liegt es nicht. Es lag da an der Regulatorik und der Umsetzung. Und wir sehen auch im Smart Metering, dass Deutschland ein Entwicklungsland ist. Und wenn man nicht richtig zählen, nicht richtig messen kann, sowohl im Haushalt auch in der Verteilnetzebene, kann man nicht steuern, kann man nicht incentivieren. Das heißt, da haben wir ein Grundproblem, was wir vor Jahren von uns herschieben und es wird immer noch nicht besser. Also Einbauverpflichtungen und Co. haben wir nicht geschafft und wir de facto dilettieren meiner Meinung nach immer noch rum und es kommt zu keinem wirklichen flächendeckenden Rollout. Ich glaube auch.
Ja, auch ein zentrales Thema für die E-Mobilität, ne?
Definitiv. Wie gesagt, dumme Wallboxen ist das, was wir nicht wollen, aber leider teilweise Realität. Ich glaube auch, vielleicht ein Fehler. Ich meine, 5 Jahre später ist man immer schlauer, weil man 5 Jahre Wissensvorsprung hat. Natürlich gab es in Deutschland eine Zeit, wo man sich, glaube ich, die Merit-Order-Ausschläge und die Marktpreise so nicht vorstellen konnte. Das will ich den Leuten mal zugutehalten, dass es dahin geht, wo es seit dem Ukraine-Krieg hingegangen ist. Aber man hat noch immer keine de facto Gegenmaßnahmen. Also wenn jetzt in der Nordsee ein Kabel kaputt gerissen wird oder vielleicht sogar eine Gasleitung aus Norwegen lahmgelegt wird, möchte ich mal wissen, was mit den Strompreisen wieder am Markt passiert. Und wenn ich mir die Speicher anschaue, den Speicherstand heute in Deutschland, noch nicht geschaut heute Morgen, aber der wird sicherlich nicht mehr über 50% liegen. Also da sind wir weiterhin verwundbar. Wir haben das Marktdesign nicht geändert. Wir haben weder Kapazitätsmärkte wirklich sinnvoll eingeführt, noch haben wir die Gaskraftwerke irgendwie vielleicht aus der Merit oder rausgenommen. Ich weiß, es ist ein europäisches Thema, weil ein Land kann nicht selber hier in dem Bereich fortschreiten, aber da verlieren wir Zeit, vernichten volkswirtschaftliches Eigentum. Und ich glaube, die Bezahlbarkeit war und ist genau die Achillesferse, die uns jetzt auch wirtschaftlich komplett trifft. Also da hat man einfach zu wenig gemacht, zu viel auch, ja, kann man auch sagen, vielleicht doch zu doktrinistisch Dinge umsetzen wollen, ohne dann zu wissen, was man mit den Kosten macht.
Okay, Freunde, mit dem Blick auf die Uhr, wir kommen schon auf die Zielgerade leider. Ich habe verstanden, natürlich, wenn man dich fragt, ist Elektromobilität die Zukunft? Ne? Wenn du jetzt einen Fliesenleger fragst, was die Zukunft, sagt er dir auch Fliesen fürs Haus. Aber was möchtest du uns noch mitgeben? Was ist in den nächsten 2, 3 Jahren, was sind die wesentlichen Punkte, die aus deiner Sicht nochmal wichtig sind, neben dem, dass alle natürlich Elektroautos kaufen sollten?
Du, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Pkw-Hochlauf und ob wir nun 2030 oder 2035 oder sagen wir 2035 90% oder 80% E-Fahrzeuge in der Neuzulassung haben, ist mir de facto wurscht. 100% gibt es eh nur in Nordkorea. Ich schaue de facto drüber hinaus, schaue, was mit den LKWs passiert. Und da ist de facto unsere Entwicklungskappe drauf. Also am Pkw ist für mich ein Haken dran.
Hauke, vielen Dank für die offenen Einblicke und die spannenden Perspektiven.
Hat Spaß gemacht mit dir, Hauke. Danke dir. Und wir nehmen auf jeden Fall wieder einiges zum Weiterdenken mit, so wie es ja auch unser Motto ist im Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war die 2. Folge unseres Podcasts BET Energie Weiterdenken.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gern in eurem Netzwerk.
Alle weiterführenden Infos findet ihr in den Shownotes.
Danke an dich, Hauke. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.